war erstes Semester geistliche Kindheitspädagogik oder Psychologie. Die einzelnen geistlichen Wachstumsphasen, die finden wir in 1. Johannes 2 ab Vers 12. Ich lese mal. Liebe Kinder oder Kindlein, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr habt den Vater erkannt. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Das ist immer komisch, das ist eigentlich so ein bisschen doppelt geschrieben. Beim zweiten Mal kommt bei den Kindern irgendwie was anderes, aber ansonsten ist es so ziemlich dasselbe. Einmal heißt es von den Kindern, sie haben den Vater erkannt. Und zum anderen Mal heißt es, dass ihnen die Sünden vergeben sind. Heißt nicht, dass ihnen die Sünden vergeben werden, dass ihnen die Sünden vergeben sind. Das ist eigenartig. Es gibt eigentlich auch zwei Begriffe, die hier stehen für Kinder. Luther versucht das so ein bisschen zu übersetzen mit Kindlein und Kinder. Er bleibt sich da nicht immer ganz treu. Ja, wir lesen auch in der Luther-Übersetzung manchmal, dass Jesus zum Beispiel zu seinen Jüngern sagt, Kindlein. Zum Beispiel, als er auferstanden war, Johannes 20 oder 21, so rum, habt ihr nichts zu essen? Ja, dann hat er da gerade so einen Grill vorbereitet, der Auferstandene, und Petrus sagt, das muss Jesus sein, rein ins Wasser und zu Jesus hin. Ja, und da sagen wir, Herr Kindlein, was ist denn das für ein Ausdruck für Männer, die alle über 30 sind? Das ist auch ein bisschen eigenartig. Ich meine, wenn ich jetzt zu irgendjemandem von euch sage, Kindlein, dann würdest du sagen, hä? Hat mich jetzt irgendwie verwechselt? Neue Brille oder was? Ja, also das ist eigenartig. Aber hier gibt es zwei Begriffe für Kinder. Einmal die Säuglinge und dann, naja, doch mehr so, was eben Kinder sind. Ne? Was wir als Kindergartenkinder bezeichnen würden. Oder auch Schulkinder. Dann gibt es den Begriff von Jugendlichen hier, jungen Männern. Ihr wisst ja, immer wenn Männer in der Bibel stehen, sind die Frauen gleich mitgemeint. Ne? Also in der Gegenderten würde jetzt hier stehen junge Frauen, dann werden die Männer mitgemeint. Die haben genauso viel zu kämpfen wie die Männer. Wir haben ja über Gleichstellung in der Bibel schon geredet. Wer das nicht mitgekriegt hat, eine der vorigen Predigten einfach nochmal anhören. Hier geht es darum, dass hier etwas gemacht wird. Aktivität, das steht hier im Vordergrund. Den Bösen überwinden, kämpfen. Ihr habt sogar den Bösen überwunden. Ihr habt das Wort Gottes bleibend in euch. Da ist auch schon was passiert. Da ist eine Entwicklung da. Ja, die waren schon auf jedem Kegelcamp und haben immer wieder Lebe gemacht und haben gewusst, ja, das steht in der Bibel und so redet Gott, das ist die Stimme Gottes und so weiter. Das sind Leute, die, ja, die damit schon umgehen und merken, ja, Jesus ist der Sieger. Am Ende ist Jesus der Sieger und der Name Gottes ist stärker als alles in dieser Welt und als alles auch außerhalb dieser Welt. Und dann geht's wieder zu den Vätern und dann heißt es wieder, ihr habt Gott erkannt. Ist ja dasselbe wie bei den Kindern, ja. Es schließt sich sozusagen der Kreis. Ist ja auch meistens so, ja, wenn die Eltern älter werden, irgendwann reden sie dann nur noch von ihrer Kindheit und einmal hat jemand gesagt, das Leben ist ja ein Prozess von Windel zu Windel und was dazwischen ist, ist auch meistens, sage ich jetzt nicht. Ja. Aber so sieht das Gott nicht. Aber irgendwie ist es doch ein Kreis, der sich irgendwie schließt. Ja, warum reden die Alten immer von ihrer Kindheit? Weil da die tiefsten emotionalen Erfahrungen, die tiefsten Bindungserfahrungen, die tiefsten Erfahrungen, die ihr Leben geprägt haben, vorgekommen sind. Dann war so viele Jahrzehnte, da haben sie Haus gebaut und für auf das Auto gespart und Urlaub gemacht und was nicht alles. Aber sie reden nicht von ihrem Frankreich-Urlaub oder von ihrer USA-Reise. Nee, sie reden immer von ihrer Kindheit. Ich bin ja auch ehrenamtlich, nicht ehrenamtlich nebenbei noch Beerdigungsredner und dann fahre ich dann immer zu den Familien hin und Ja, dann sagt sie, ach, am Ende hat die Mutter nur noch geredet von der Kindheit damals in Schlesien und wie das war. Und das wusste noch ganz genau, den Bach. Und das, aber ihre Enkel konnte sie nicht mehr auseinanderhalten. Ja, aber wo sie da gewohnt hat und wo alles gestanden hat, das wussten sie noch ganz genau. Also das ist jetzt keine Form von geistlicher Altersdemenz, sondern ich glaube, hier schließt sich ein Kreis, was wir am Anfang hatten, das kommt am Ende wieder. Das ist sozusagen die göttliche Dialektik. Ja, ihr kennt vielleicht die drei grundlegenden Sätze der Hegelischen Dialektik, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ja, aber es kommt alles auf einem höheren Niveau wieder. Man hat etwas mit einer Erfahrung gemischt und trotzdem bestätigt sich das, was man am Anfang sozusagen als Input in seinem Leben hat. Und so ist es auch mit Gott. So ist es auch im Geistlichen. Ihr habt den Vater erkannt, heißt es bei den Kindern. Ja, und dann, ihr habt Gott erkannt. Ich glaube, auch Gott in seiner Dreieinigkeit erkannt. Was bedeutet das? Ihr habt Gott erkannt. Es bedeutet vor allem, ja, dass ihr erkannt habt, wie Gott ist. Es geht bei Gott immer um das Wesen. Es geht immer nur sekundär, also zweitrangig, um den Willen Gottes. Weil der Wille Gottes entspricht seinem Wesen. Aus seinem Wesen heraus kommt der Wille Gottes. Du kannst den Willen Gottes, ohne das Wesen Gottes zu erfassen, nicht wirklich vollständig erfassen. Du kannst 30 vor ganz exakt und immerzu auf den Tarot gucken, ja, und 30 vor der Schule fahren. Und kannst trotzdem ein Kind überfahren mit 30, was gerade vor einem parkenden Auto hervorspringt, weil es die ersten Wochen in der Schule ist. Und du kannst nicht bremsen, weil du gerade auf den Tacho geguckt hast, dass du ja nicht über 30 fährst, könnte ja ein Blitzer da stehen. Dann bist du nicht im Sinne des Gesetzgebers unterwegs. Verstehst du? Der Gesetzgeber möchte nämlich, dass keine Kinder überfahren werden. Nicht, dass du da 30 fährst. Den Gesetzgeber interessiert es nicht so sehr, dass du da 30 fährst, sondern du sollst 30 fahren, damit keine Kinder überfahren werden. Das ist jetzt ein dummes Beispiel. Ich weiß, mir fällt jetzt im Moment nichts Besseres ein. Aber es geht nicht in erster Linie um den Willen Gottes, sondern es geht um das Wesen Gottes, was wir erkennen sollen und daraus den Willen Gottes in unser Leben als unseren Willen übertragen sollen. Es geht um eine Einheit des Willens. Ja, nicht um einen Zwang, was wir ja Gehorsam nennen. Das gibt's in jeder Religion. Jede Religion sagt dir, was Gott will. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Ja. Gehst du zu den Moslems, da darfst du mehrere Frauen haben, aber keinen Wein trinken. Gehst du zu den Christen, da darfst du nur eine Frau haben, aber darfst dafür Wein trinken. Ja. Und so überlegen sich manche, welche Religion passt jetzt auf mein Leben am besten. Hatte ich manchmal so mit Flüchtlingen zu tun, haben sie gesagt, ich will Christ werden. Sag ich, warum denn? Ja, das ist hier viel günstiger. Sag ich, wieso? Ja, hier darfst du sowieso bloß eine Frau haben, aber du darfst hier Wein trinken. Na, das ist doch viel besser. Ich werde Christ, ja, da kann ich was trinken und eine Frau habe ich sowieso. Wenn ich in Syrien jetzt wäre, ja, oder in Afghanistan, ja, da könnte ich mehrere Frauen haben, aber dürfte ich keinen Wein trinken. Da ist wieder besser, du bist Moslem. Ja, das ist so ein Denken, was will Gott? Ja, wie bin ich ein gehorsamer, religiöser Mensch? Aber Gott möchte, dass wir seinen Willen inhalieren, dass wir seinen Willen mit unserem Willen verbinden. Er möchte ja Gemeinschaft und Beziehung. Und das ist das, was am Anfang gelegt werden muss. Weißt du, es gibt so viele Christen, die am Anfang falsch gepolt worden sind, die auf Gehorsam gepolt worden sind, auf 30 fahren, damit du nicht erwischt wirst und nicht darauf, keine Kinder zu überfahren. Ihr ganzes Sinnen und Trachten ist dauernd auf den Tarot zu gucken, dass sie auch ja 30 fahren. Solchen Leuten empfehle ich ein Tempomat. Gott sagt, hey, ich bin dein Tempomat, schalte es einfach ein und du achtest jetzt bitte drauf, dass du keine Kinder überfährst und hab immer so halb den Fuß auf der Bremse. Wenn du jetzt im September beispielsweise ja, an der Schule vorbeifährst, weil dann kommen nämlich die ersten Kleinen und die wissen noch nicht, dass man nicht hinter dem Auto einfach so vorläuft. Nach einer Weile wissen die das dann. Ja, wenn du zum Beispiel jetzt um die Zeit fährst, da haben die diese Erfahrung schon ein bisschen gemacht, hoffentlich nicht negativ, aber ja, aber dann wissen die das und haben den Weg schon ein paar Mal gemacht, sind da schon ein paar Mal gegangen, haben das gesehen von anderen. Verstehst du? Das ist Sinn und Ziel der Sache. Gott möchte Gemeinschaft, Gott möchte erkannt werden in seinem Wesen. Er hat uns nicht geschaffen, damit er endlich mal gehorsame Diener hat. Weil mit den Engeln, das hat ja zum Teil nicht geklappt. Ja, ihr wisst ja, da sind so ein Teil hat rebelliert und ist dann abgesprungen, ja, und hat einen auf Opposition gemacht und hat Gott gesagt, damit ich wieder in der Mehrheit bin, schaffe ich mir einfach jetzt neue. Ja, Gott hat es ja einfach, der kommt immer ganz einfach in die Mehrheit, wenn es demokratisch zugehen soll, schafft er sich einfach noch ein paar Wähler. Ja, das macht unsere Regierung auch ähnlich. Die bürgern dann einfach ein paar Leute ein und dann hat sie wieder ein paar Wähler, aber es klappt nicht meistens. Bei Gerhard Schröder damals hat es geklappt, aber nicht immer klappt das. Nein. Aber so ist das nicht bei Gott. Er schafft sich nicht Wähler, damit er Ja-Sager hat, sondern er möchte Menschen, die ihn von ganzem Herzen freiwillig lieben. Das ist Sinn und Ziel der Sache. Das hat er uns Menschen geschaffen. Natürlich muss er auch dann durchgreifen und wenn schon nicht Liebe, dann wenigstens Gehorsam. Ja, es ist manchmal so. Ja, wenn wir das nicht verstanden haben, dann sagt er sich dann wenigstens Gehorsam, damit die Menschen sozusagen ein Geländer haben, wo sie nicht runterfallen. Das ist immer gut, wenn du auf hohen Bergen bist und hast irgendwo ein Geländer, dann hältst du dich dran fest und guckst dann runter und sagst, ein Glück, dass ich das Geländer habe. Für manche Leute ist Gott nicht mehr als ein Geländer auf einem hohen Berg, an dem sie sich festhalten, damit sie nicht runterfallen. Das ist zu wenig. Gott sagt, schau auf die Spitze. Hier oben warte ich. Schau auf den Gipfel und da hast du eine Aussicht. Da haben wir gemeinsam eine Aussicht. Darum auch dieser Kreislauf. Viel Aktion dazwischen. Ja, die Jugendlichen kämpfen, siegen, machen, rennen. Und manche in der Gemeinde sagen, ach, das ist mir zu viel in der Josua-Gemeinde. Dauernd wird was Neues und immer diese vielen Aktivitäten. Und ich fühle mich so, als müsste ich dauernd mitmachen, aber ich habe gar nicht so viel Zeit. Oder ich bin mehr so ein kontemplativer Typ. Ich würde am liebsten mich in irgendeiner Hütte irgendwohin verkriechen und den ganzen Tag beten. Dann mach das. Entweder bist du ein Kind oder bist du auch schon ein Vater und sagst, nee, ich möchte einfach das Allerwichtigste haben. Ja? Mir geht es um die Hauptsache. Das ist interessant. Ja? Die Hauptsache aller Lehre ist nach Sprüche im Alten Testament, ja, dass wir den Willen Gottes tun, dass wir die Gebote Gottes halten. Im Neuen Testament Liebe aus reinen, ungefärbten Herzen nach Timotheus. Da steht zweimal die Hauptsache aller Lehre. Und das ist so diametral entgegengesetzt im Alten und im Neuen Testament. Im Alten Testament die Hauptsache aller Lehre, den Willen Gottes zu tun und im Neuen Testament Liebe aus reinem, ungefärbten Glauben, aus reinem Herzen zu Gott und zu den Menschen. Das ist was völlig Neues. Wir haben eine Religion, die kannst du mit niemandem und mit keiner anderen Religion vergleichen. Gehorsam ist nicht mehr das Ziel, sondern ist die Folge von Erkenntnis. Was bedeutet Erkenntnis? In der Bibel habe ich schon ganz oft gesagt, Erkenntnis bedeutet ganz einfach tiefstes inneres Verschmelzen. Adam erkannte sein Weib und was kam raus? Sie ward schwanger. Ja, ich muss euch das jetzt nicht erklären, ihr seid alle über 18 und wenn nicht, brauche ich es euch auch nicht erklären, das habt ihr im Bio schon mit 14 gehabt. Tiefstes inneres Verschmelzen mit Gott. Erkenntnis bedeutet, ihn wirklich intensivst kennenzulernen. So intensiv, dass es selbst unsere Körperlichkeit erfasst. Was, hä, ich dachte immer, Glaube ist so ein Erkenntnisding, das Wort Gottes, ja? So der richtig gute lutherische Theologe oder auch so, wenn ich so an meine freikirchliche Vergangenheit, so Adventisten und Brüdergemeinden, da geht es immer sehr um das Wort, das Wort, das Wort, ja? Und ja, und das andere wird so ein bisschen ängstlich umgangen. Aber Erkenntnis ist etwas, was alles erfasst. Und das ist mitunter gar nicht so einfach. Gehorsam ist nicht das Ziel, sondern die Folge von Erkenntnis. Und Erkenntnis ist ein gemeinsames Erlebnis, ein ganz tiefes gemeinsames Erlebnis. Hast du so eine tiefen gemeinsamen Erlebnisse mit Gott? Hast du so eine tiefen gemeinsamen Erlebnisse mit Jesus gehabt, wo du sagst, ja, das war so ja etwas, was mich total geprägt hat in meinem Ganzen, nicht bloß mein Denken verändert. Das hat mir ganz neu die Augen geöffnet über das Wesen Gottes. Wir sind nicht mehr Knechte, sondern wir sind Freunde. Johannes 15, Vers 15 sagt Jesus, kann man sich so schön merken, ja, die wichtigen Sachen, die sind irgendwie immer mit Schnapszahlen oder mit solchen Zahlen verbunden in der Bibel, wo man sich's merken kann. Johannes 15, 15, ja, Ich sage nicht mehr, dass ihr Knechte seid. Für Knechte gilt, die wollen einfach bloß wissen, was sie machen sollen. Gehorsam, 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 genau das machen. Und wenn, ja, wenn Zahltag ist oder wenn Wochenende ist, dann machen sie ihr Ding. Ja, dann hat der Chef nichts mehr reinzureden ins Leben. Aber Freunde, die Freundschaft fängt meistens gerade am Wochenende an. Man sich gemeinsam überlegt, was können wir unternehmen, was können wir miteinander machen, ja, wie können wir uns besser verstehen, wie können wir gemeinsame Erlebnisse schaffen. Nun haben wir jetzt von geistlichem Wachstum geredet. Das heißt, der Zustand des Kindes soll ja nicht der Dauerzustand sein. Irgendwann ist das Ziel, auch mal jugendlich zu werden. Irgendwann ist das Ziel, den Teufel zu besiegen im eigenen Leben, aber auch drumherum die Werte Gottes zu vertreten und durchzudrücken in der Gesellschaft, gesellschaftsrelevant zu sein oder Menschen in die Gemeinde reinzuholen und zu merken, wie Ketten springen, Bande reißen, Jesus macht euch frei, so haben wir früher gesungen. Ja, diese Dinge, das ist ja auch mit Ziel und dann auch Vater zu werden, Multiplikator zu werden. Ja. Das ist so wichtig, dass wir alle vom Früh genug lernen, Multiplikatoren zu werden. Deshalb haben wir bei uns in den Kinder- und Jugendcamps das immer als ganz wichtigen Baustein. Also sobald du irgendetwas weißt und kannst, was der andere noch nicht kann, das kannst du dem beibringen. Ich sage mal, wer 3 Akkorde auf der Gitarre kann, der bringt dem noch 2 bei, der nur einen kann. Und so lernst du ganz schnell. Da brauchst du keinen Professor für Gitarre, für jemanden, der sagt, ich will eine Liedbegleitung machen mit 3 Akkorden. Da reicht der 3 kann und der weiß meistens noch viel besser, wie der sich fühlt, der bloß einen kann, weil das war vorige Woche auch so bei ihm. Der ist da noch viel näher dran. Deshalb ist auch das, was wir, die Atmosphäre in unseren Kiki- und Jugendcamps so, ja, so entspannt, aber auch so prickelnd und schön, weil das, was man gerade erkannt hat, ja, nicht das, was man vor 50 Jahren studiert hatte in der Bibelschule, sondern das, was man gerade erkannt hat, das gibt man weiter und ist noch richtig begeistert und begeistert den anderen damit und der erkennt es dann auch, ja, da muss man nicht so irgendwie drüber schweben, da braucht man keinen theologischen Titel, da braucht man bloß diese Freude darüber. Hey, ich habe eine Begegnung mit Gott gehabt. Ich möchte dich damit reinnehmen. Ich habe sowas gespürt. Ich habe Gott in seinem Wesen ganz neu gespürt. Aber sollen wir nur immer Kind bleiben? Es gibt so Bibelstellen, da denkst du, Lukas 18, Vers 17 beispielsweise, wahrlich, sagt Jesus, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Vorhin habe ich gesagt, dass Jesus zu seinen Jüngern sogar Kindlein sagt. Also ist Kind so ein Dauerzustand? Auf der anderen Seite sollen wir ja etwas lernen, damit wir nicht lebenslang geistlich unmündig, so wie es Paulus sagt, oder Kinder bleiben. Da heißt es ja in 1. Petrus 2, Vers 2, seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, auf dass ihr durch sie wachset zum Heil. Klingt ein bisschen fromm, einfach übersetzt. Ja. Streckt euch aus nach dem, was euch ernährt. Das ist das Wort Gottes. Das ist die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Streckt euch danach aus, das ernährt euch, damit ihr wachst, größer werdet. Ja, und wir haben gerade einen Enkel in der Familie und ich freue mich so, wenn ich eine Woche weg war, dann ist er wieder so ganz minimal gewachsen und du siehst das. Ja, und es ist schön zu sehen, wie so die Babys immer dicker werden. Warum? Ja, weil sie einfach schreien, wenn sie nichts mehr kriegen. Ja, die sagen sich nicht, na, vielleicht hat die Mutti es vergessen, mich zu stillen. Na ja, warten wir mal, vielleicht kommt morgen was. Und wenn nicht, dann eben übermorgen. Petrus sagt, das ist total unnatürlich. Wenn du neugeboren bist, dann willst du weiter essen, dann willst du trinken, dann willst du was aufnehmen, damit du wächst. Das ist das Allernatürlichste. Du musst essen, du musst trinken und wenn nicht, dann schreist du so laut, bis die Mutti kommt. Und wenn die Mutti nicht da ist, dann wird sie rangeklingelt oder was auch immer. Ja, dann ist die große Katastrophe da. Paulus sagt, 1. Korinther 13, Vers 11, als ich ein Kind war, und da redet er von geistlicher Kindschaft, ja, da redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich, wir können auch sagen kindisch war, hoffentlich. Ja. Das heißt, wir sollen ja doch irgendwie nicht ewig Kind bleiben. Auf der anderen Seite sollen wir auch ewig Kind bleiben. Was soll denn bleiben und was soll sich entwickeln? Ich glaube, diese Mentalität, du hast es vorhin in der Einleitung schon gesagt, diese Mentalität, ja, dass wir immer weiter wachsen sollen und in dieser Beziehung, dass wir total abhängig sind von dieser Beziehung. Aber irgendwann kommst du dann in die Pubertät und sagst dir, ich brauche meine Alten nicht mehr. Ja, und außerdem gehe ich Zeitung austragen. Ach nee, hatte ich ja vergessen, das haben sie immer gekündigt. Aber irgendwie wäre ich schon zu Gnade gekommen. Ich brauche die jetzt nicht mehr. Ja, und der Vater hat immer gesagt, solange du die Füße unter meinen Tisch steckst, hoffentlich hat er das nicht gesagt, aber er kennt ja solche Sprüche. Ja, da, und irgendwann hast du keinen Bock mehr, die Füße unter den Tisch vom Vater zu stecken und sagst, ich stecke meine Füße jetzt unter meinem eigenen Tisch. Und wenn ich keinen habe, dann esse ich eben nicht, aber nach Hause gehe ich jetzt nicht. Irgendwie komme ich schon durch. Irgendwer in der WG wird noch ein verschimmeltes Brot haben. Ist mir lieber, als zu Hause jetzt bei meinen Eltern zu sitzen. Und dann kommt so eine Unabhängigkeit, da merkt man, hey, ich bin ja auch eine Persönlichkeit. Ja? Ich bin eine eigene Persönlichkeit und das ist wichtig. Ja, Pubertät ist eine ganz wichtige Sache. Glücklich die Eltern, wenn sie sich nicht zu lange rausziehen. Ja? Aber irgendwie, dieses eine oder die anderthalb Jahre sind total wichtig. War bei Jesus ja auch. Ja, dann denken ja auch die Leute, die jungen Leute, sie sind der Mittelpunkt der Welt. Ja? Die haben überhaupt keine Empathie dafür, wie es den anderen dabei geht. Siehe Jesus, sagst du, hey, bei Jesus doch nicht. Jesus war doch immer brav. Ja, Pubertät hat nichts mit Bravsein zu tun. Ja, wenn wir sozusagen nach Gehorsam und Bravsein gehen, preußisch, dann wäre Jesus sündig. Denn er ist 3 Tage weggelaufen von seinen Eltern, hat sich, jetzt wollte ich fast sagen, also hat sich nicht drum geschert, was die jetzt denken von ihm. Überleg mal, wenn du 3 Tage abhaust mit 12, ja, und die Eltern sind gerade auf einer Wanderung und du haust einfach ab mit 12 und gehst nicht mit deinen Eltern. 3 Tage und eine Woche dauert diese Wanderung bis nach Hause. Überleg dir mal, stell dir vor, auf der Urlaubsreise steigst du irgendwo aus und sagst, ich fahre jetzt nicht mehr weiter mit, ich trampe jetzt alleine irgendwo hin. Ist das jetzt Sünde oder nicht? Also ich hätte meinen Kindern aber was erzählt. Verhauen tut man die ja nicht mehr. Heute schaltet man ja das WLAN ab. Ne? Aber ich meine, ich hätte gesagt, das gibt jetzt die Höchststrafe. WLAN abschalten ist die Höchststrafe. Ja. Ich meine, als Eltern, du musst doch, die Kinder müssen sich doch mal überlegen. Du kannst ja nicht einfach aussteigen, während du nach Italien in Urlaub fährst. Ja, steigst du mal, sagst du, hier ist gerade so schön, steigst in Slowenien aus und denkst, Landschaft schön, hier habe ich gerade jemanden kennengelernt, der ist ganz nett, ich bleibe jetzt hier. Ja, Jesus ist einfach im Tempel geblieben. Und Maria hat gesagt, du hast uns so viel Sorgen gemacht. Ach so, wieso? Es ist typisch Pubertät. Ja, ist, aber ich wollte ja nicht über diese, aber ich meine, weißt du, das ist alles normal. Ja? Das ist alles normal. Es geht in erster Linie nicht um richtig oder falsch. Es geht um Beziehung, ja oder nein. Und aus der Beziehung kommt richtig und falsch. Und wenn ihr das verstanden habt, habt ihr mehr verstanden, als die meisten Christen weltweit überhaupt verstanden haben. Es geht immer um die Beziehung. Und aus der Beziehung kommt richtig oder falsch. Aus der Beziehung kommt Heiligung. Christus ist uns zur Heiligung gemacht. Das heißt nicht, wir müssen uns heilig machen, genauso wie wir die Erlösung umsonst bekommen haben, ja, wie er Christus angenommen hat, sagt Paulus, so wandelt auch in ihm. Wie wir die Erlösung angenommen haben, so bekommen wir auch die Heiligung geschenkt. Was ist Heiligung? So zu werden, dass Gott sagt, super, ich freue mich an dir. Und denkst du, oh, das ist ein weiter Weg, bis Gott das mal sagen kann zu mir. Wenn ich mich so angucke, naja, er sagt zwar, ja, du hast die Eintrittskarte für den Himmel, aber ganz da hinten, Hintereingang und dann such dir ein Plätzchen. Die Mentalität eines Kindes, was Dauerzustand sein soll, ist einfach diese Beziehung halten. In der Psychologie gibt es zum Glück, hat sich das jetzt langsam durchgesetzt heute, in der Kinderpsychologie, ja, den Slogan Bindung vor Bildung. Und das ist ganz wichtig. Bindung vor Bildung. Du kannst, ja, man hat ja früher gesagt, ja, alle Leute müssen in den Kindergarten, in die Kinderkrippe gehen, weil sonst werden sie nicht gebildet, sonst bleiben sie dumm. Ja? In der Kinderkrippe lernst du ja so viel. Ja? Gemeinsam schreien hat eine ganz andere Kraft, als alleine zu schreien oder was auch immer. Ja? Also du lernst im Kindergarten und in der Kinderkrippe ja so viel, was du unbedingt fürs Leben brauchst. Ja, du lernst schon einiges Soziales. Auch Kindergarten will ich nicht schlecht reden. Aber wenn du keine Bindung hast, keine elterliche Bindung. Jeder Mensch braucht eine Bindung zu einer Person, die sicher ist, wo er weiß, die ist für mich. Egal, wo er sicher sein kann. Und wo die nicht da ist, diese Bindung, dann nützt alle Bildung nichts. Wann lernt der Mensch am meisten? In welcher Zeit? Helft mir mal. Wann ist der Mensch am meisten bereit, Dinge zu lernen? Und ab wann ist es dann nur noch Schadensbegrenzung, was man da macht? Man nennt das ja Erziehung. In der frühen Kindheit, von 1 bis 3. Was du da nicht gelernt hast, was Hänschen nicht lernt, Entschuldigung für jeden Hans, der jetzt hier drunter sitzt. Ich habe über vieles keinen anderen Namen, also so geht das Sprichwort. Dann gibt es aber nochmal eine Phase, wo die Leute nochmal was lernen. Ja? Immer stinkig und dreckig in die Schule gehen, sein Zimmer nicht aufräumen. Die Mutter kann sagen, Mensch, räum doch endlich mal auf, ansonsten gibt es jetzt kein Taschengeld. Du kriegst eben kein Taschengeld. Ja? Und plötzlich wird das Zimmer aufgeräumt und sich 3 Mal am Tag geduscht, die Zähne geputzt, bis der Zahnschmelz weg ist und genau 5 Flaschen Deo-Spray stehen da. Was ist passiert? Helft mir mal. Der Jugendliche hat sich verliebt. Genau. Die, der das und alles was und so weiter. Ja? Merkt ihr, Veränderung kommt nur durch Bindung. Ja, du kannst den Mund fusselig reden. Als Eltern oder was, wenn keine Bindung da ist, dann gibt es keine Bildung oder nur ganz begrenzt. Was du da machen kannst, ist Gehorsam. Ja, es ist dann wichtig, klare Strukturen zu schaffen, das ist alles wichtig, als die Menschen wissen. Aber wirkliche Bildung kommt durch Bindung. Wirkliche Veränderung kommt durch Bindung und wo Bindung nicht da gewesen ist, ja, da ist es umsonst. Klingt jetzt nicht gut, aber ihr kennt ja den Spruch von der Vaterschaftsbewegung, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Und das ist das Schöne bei Gott. Und da sind wir wieder bei der Vaterschaft. Du brauchst diese Vaterliebe Gottes. Du musst als Kind, als von 1 bis 3 Jahren, als dieser Säugling, musst du tanken. Gesunde, diese Milch, Muttermilch, ja. Und Vaterliebe Gottes, könnte man auch sagen. Wer nicht mit der Vaterliebe Gottes gefüllt ist, der wird später den Feind nicht überwinden. Ja, der wird zwar in der Gruppe mal begeistert sein, aber irgendwo, um den Feind zu überwinden, brauchst du viel, viel mehr Motivation. Und du wirst an die Grenzen deiner Motivation geführt, wie Jesus bei der Versuchung. Und wenn du nicht gefüllt bist mit der Vaterliebe Gottes, wirst du da nicht durchkommen. Wirst du das nächste, ich sag's mir so böse, es klingt so ein bisschen werkgerecht, das nächste Level nicht erreichen. Aber es gibt so geistliche Level, ja. Auch bei Jesus gab's das, nachdem er in der Kraft des Heiligen Geistes aus der Wüste rausgekommen ist. Das war ein anderes Level. Vorher, ja, ist sein Vater gestorben und er hat nicht gesagt, komm, den mache ich mal schnell wieder. Den tue ich mal schnell wieder aufwecken, ne? Nix, kein Wunder, nichts getan, einfach bloß ein netter Zimmermann. Und plötzlich war da ein anderes Level. Du musst mit dieser Vaterliebe gefüllt sein, damit du an dem bösen Tag Widerstand leisten kannst, sagt der Epheserbrief bei der geistlichen Waffenrüstung. Der böse Tag sind solche Prüfungszeiten, ja? Alle, die jetzt in der Prüfungszeit, ja? Ihr wisst, ihr kennt euch aus mit solchen bösen Tagen, ja? Die kommen jetzt bald, ja? Chemie, böser Tag, Englisch, böser Tag, Mathe, schriftlich, ganz böser Tag, ja? Wenn ihr da nicht vorher gelernt habt, ja, dann wird es ein böser Tag. Mathe, schriftlich, das, entweder man hat es vorher alles verstanden oder das kannst du dann auch nicht in den letzten 14 Tagen nachholen. Ja, und du musst mit der Vaterliebe gefüllt sein, damit du den Feind überwinden kannst, aber auch damit du etwas zu geben hast für den Nächsten. Es gibt so viele Pastoren, ja, wo ich denke, die haben ein großes Loch in ihrer Seele und dieses Loch, das reproduzieren sie, das multiplizieren sie. Sie multiplizieren diese Löcher weiter auf andere Menschen, ja, weil sie sagen, ich brauche jetzt die Menschen, damit sie mein Loch füllen. Nein, du sollst ja die Vaterliebe Gottes in diese Löcher reinkippen und nicht Löcher multiplizieren. So wichtig, dass wir etwas haben. Das ist, ihr kennt ja dieses Bild von diesem römischen Brunnen, wo aus der oberen Schale ist in die nächste und dann in die nächste. Ja, und das ist wie, wenn du die Oberschale nicht gefüllt hast, dann fließt auch nichts in die Schale, wenn du ein Jugendlicher bist und kämpfen musst. Und wenn du da nicht gefüllt bist und wirklich das gemerkt hast, ich bin stärker mit der Liebe Gottes, in der Liebe Gottes. Helft mir kämpfen in der Liebe Gottes, sagt Paulus einmal. Ja, wenn du das nicht gefüllt hast, dann kannst du auch kein Vater sein, dann hast du nichts zu geben. Wenn du dann doch was geben willst, dann wirst du leer und leerer und schiebst das letzte Stück Wasser, was du eigentlich brauchst, da noch raus, damit du irgendwie noch, ja, das bringt nichts. Es ist so wichtig, dass wir Christen lernen, was unser Job ist und was unser Job nicht ist. Das ist jetzt wirklich wichtig. Ich sage immer, weißt du, das Evangelium oder der Glaube ist so einfach. Es sind drei Worte. Was müssen wir machen, was macht Gott? Das ist immer die Frage. Viele sagen, was muss ich denn noch machen? Da gab es auch einen Reichen, der hat gesagt, was muss ich denn noch machen? Das alles habe ich doch schon gemacht. Aber ich habe so das Gefühl, das reicht nie. Irgendwie habe ich das Gefühl, Gott reicht es nie. Immer wenn ich dann irgendwas, jetzt habe ich so viel Geld gegeben und habe immer noch kein besseres Gefühl. Irgendwie habe ich das Gefühl, bei Gott, das reicht nie, da kannst du machen, was du willst. Und dann sagt Jesus noch irgendwas, was dann gar nicht mehr geht. Ja? Verkaufe, was du hast. Aber es ging ja gar nicht darum, dass Jesus sagt, ich mache es jetzt mal noch extremer. Ja? So, dass der das überhaupt nicht mehr schafft. Der denkt, er ist schon gut, weil er alle Gebote gehalten hat. Und das müsst ihr erstmal machen bei 613 jüdischen Geboten. Das schaffst du nicht und ich nicht. Sei froh, dass du kein Jude bist. Das hat Paulus geschafft und der reiche Jüngling. Aber mehr als die zwei kenne ich dann auch nicht. Und Jesus vielleicht. Und dann sagt nicht Jesus, ja, ich will jetzt mal noch die Latte noch höher legen, damit er sie reißt. Nein. Der sollte verkaufen, damit er in Beziehung kommt. Der sollte sein Zeug verschenken, damit er in Beziehung kommt zu Jesus. Es geht immer um die Beziehung. Es geht immer um die Beziehung. Das Leben mit Gott ist so einfach. Unser Part ist... Und das steht auch wieder in Johannes 15, ganz wichtige Kapitel. Ich habe mal mit meiner Schwester, als ich klein war, Johannes 14 bis 17 auswendig gelernt. Das hat mir so geholfen in meinem Glaubensleben. Müsst ihr mal machen. Wenn wir einfach uns dann so ein bisschen aus Bibelsport, ja, wir waren ja in so einer bibelsportlichen Gemeinde, wo man immer Bibel kennenlernen musste und Aufschlagwettbewerbe gemacht hat und Stellen gefunden hat. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ja. Bibel-Olympiaden und sowas. Ja, da habe ich das mal, aber das ist mir so wichtig. Da steht so viel drin in diesen Versen, in diesen Kapiteln 14 bis 17. Johannes 15, Vers 4, bleibt in mir. Wenn du jetzt nicht die drei Kapitel lernen willst, dann lern die drei Worte. Das schaffst du. Bleibt in mir. Das heißt, ich bin schon. Ja, Jesus hat schon gesagt, ich habe dich ganz und gar angenommen. Glücklich sind die Kinder, denn ihnen ist vergeben. Ihnen sind die Sünden vergeben. Die Sünden der ganzen Welt, für die ist bezahlt worden. Du kriegst den zerrissenen Schuldschein übergeben und dann steht drauf, großer Stempel, bezahlt. Und noch ein Datum. Was weiß ich? 6. April 32 oder vielleicht war es auch ein anderes Datum. Ja, da ist bezahlt worden. Da steht schon drauf. Bleibt da drin. Bleib in mir, bleib in dem Bewusstsein, dass ich dich lieb habe. Was sagen immer die Jünger? Denn wir haben geglaubt und erkannt die Herrlichkeit, die Gott hat. Wir haben ihn gesehen auf dem Berg Tabor. Wir haben ihn gesehen, wie er uns liebt. Wir haben das alles gespürt. Und das waren Erlebnisse. Das war nicht einfach, wir haben kapiert. Ja? Das war unsere theologische Erkenntnis, die haben wir verstanden. Nein. Das kannst du nicht mit einer Bibelschule oder mit einem Theologiestudium machen. Berg Tabor gibt es nicht auf der Bibelschule, auch wenn eine danach heißt. Das musst du erlebt haben. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weidenstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Und das Schöne ist bei Gott, wir brauchen keine Ergebnisse zu bringen, sondern Frucht. Und Frucht kann man ja bekanntlich nicht machen, sondern die wächst. Die ist angelegt. Du hast die DNA Gottes, die Frucht ist angelegt, es ist alles da. Und wenn du da drin bleibst, wenn die Umgebung gut ist, dann bringst du Frucht. Das ich sehe aber nicht. Das ist so egal, ist vielleicht jetzt noch nicht die Zeit. Vielleicht bist du gerade hübsch anzusehen, so blühst so richtig auf, innerlich, äußerlich. Oder dann fallen die Blüten ab, dann sieht es auch nicht so schön aus, ja. Und dann sieht man aber schon die ersten Früchtchen, wie sie sich so ein bisschen entwickeln bei den Kirschen, ja. Und die Blüten liegen alle unten. Wie auch immer, in welchem Zustand du bist, ist egal. Ist ganz egal. Du wirst Frucht bringen, solange du am Baum bleibst. Du wirst Frucht bringen, solange du an der Rebe bleibst. Wir verwechseln immer die Aufgaben. Die Christenheit verwechselt in der Majorität, also zum größten Teil ihrer Aufgaben. Die weiß nicht, was ihr Part ist. Unser Part ist bleiben in ihm, Beziehungsarbeit. Sagst du, das ist billige Gnade. Und Gott kümmert sich darum, dass aus dir ein vernünftiger Mensch wird. Einer, wo er sagt, immer wenn ich den angucke, ich freue mich so. Also immer wenn ich so richtig Stress habe mit dieser Welt, dann gucke ich mir den an. Gucke ich dich an, dich. Ach, da geht's mir gleich wieder gut. Kennt ihr das? Wir haben jetzt kleine Katzen, ja, und immer, wenn du da runter gehst, die kleinen Kätzchen angucken. Ja, ich weiß jetzt, jetzt habe ich wieder den Nerv getroffen bei den ganzen Katzenliebhabern. Oder so ein kleines Baby, ja, immer wenn du das anguckst, freust dich einfach. Ja, und Gott freut sich an dir einfach. Er freut sich einfach an dir, weil du da bist. Was ist dein Part? Zu bleiben in dieser Beziehung, damit sich Gott an dir freuen kann. Sagst du, Gott kann sich gar nicht an mir freuen, so wie ich bin. Okay, mache ich aber. An dem Baby freue ich mich auch wenn es in die Hosen scheißt, oder? Wir verwechseln unsere Aufgaben. Unsere Aufgabe ist zu bleiben und Beziehung zu pflegen. Beziehungspflege ist nicht billige Gnade. Wer verheiratet ist, der weiß, dass Beziehungspflege Arbeit ist. Und Gottes Aufgabe ist, aus dir etwas Gescheites zu machen. So einfach ist das Leben mit Gott. Du sagst, ich kümmere mich darum, dass in unserer Beziehung, dass nichts dazwischen steht, dass ich immer so viel wie möglich da bin, damit Gott sich an mir freuen kann. Ich bin das Baby, wo sich Gott dran freut und sagt, kille. Okay, wenn das mein Job ist, dann mache ich das. Bleibt in mir. Beziehungsarbeit ist dein Job und alles, was du an Lasten hast, das ist Gottes Job. Das nimmt er dir ab. Alles, was du an Problemen hast, das nimmt er dir ab und sagt, aber bitte bleib da. Es gibt eine ganz makabere Stelle, ja, ich glaube in Matthäus 7, Vers 21, ist auch wieder so eine Aufgabe, ja, 3 mal 7 ist 21, kann man sich gut merken, da sagt Jesus einmal zu Leuten, die haben Dämonen ausgetrieben und Kranke geheilt, geht weg, ich kenne euch nicht. Da denkst du, hä? Leute, die Tote auferwecken, Dämonen austreiben und Kranke heilen, das wollen wir ja alles noch werden, ja? Da sind wir ganz in den Anfängen. Und dann sagt Jesus zu solchen Leuten, die müssen doch die super Vorzeigechristen sein. Zu denen sagt er, geht weg. Ich kenne euch nicht. Und was sagt er dann weiter? Denn ich habe euch nie erkannt, richtig. Nicht Luther übersetzt leider gekannt. Natürlich hat Gott sie gekannt. Wenn sie dauernd im Namen Jesu irgendwas machen, dann wird Gott sie ja wohl kennen. Der Teufel hat die auch gekannt. Und Jesus sagt, geht weg. Ich habe euch nie erkannt. Was bedeutet das? Die haben nicht verstanden, was ihr Part ist. Ihr Part ist da zu sein. Gott zu lieben, Jesus zu lieben. Braut zu sein. Erkennen, ja? Adam erkennt, kannte Eva und sie war schwanger. Das ist unser Job als Gemeinde. Sich erkennen zu lassen und sich dauerhaft zu entziehen, ist auch heute noch ein Scheidungsgrund. Ich habe euch nie erkannt. Das ist unser Job. Beziehungsarbeit ist unser Job. Bindung vor Bildung. Das gilt nicht nur in der Kinderpsychologie. Das gilt vor allem im Glauben. Und wer das nicht verstanden hat, da wird genauso jämmerlich, ich würde fast sagen, auf die Fallen wie manche Bildungsstrategen, die irgendwie das doch nicht hinkriegen. Ja, wir hatten damals gedacht, alle Kinder müssen in die Kinderkrippe, die Frauen, ja, damit sie frei werden und so weiter. Ist ja auch nicht schlecht, dass sie arbeiten konnten, aber im Sozialismus, das war nicht gut, diese Generation, die da alle in die Krippe gesteckt wurde. Und wir dachten, ja, oder viele Eltern dachten, das ist gut für die Kinder, denn das, was die Krippentanten ihnen bieten können, das können sie ihnen nicht bieten an Bildung. Nein. Und dabei ging die Bindung flöten. Der Mensch lernt nur in Freude. Und Freude kommt immer aus Bindung. Weil Freude kommt immer darüber, dass dich jemand gut findet. Außer du bist ein totaler Narzisst und findest dich dauernd gut, selber gut. Ja, und brauchst niemanden um dich drumherum. Es gibt vielleicht solche Menschen, aber das ist selten. Ja, die werden dann meistens Politiker. Aber im Allgemeinen, ja, ist es nicht so. Im Allgemeinen brauchst du ein Gegenüber, was dich gut findet. Und dann freust du dich, dann findest du das cool. Wie bleibst du nun in dieser Beziehung? Wie bleibst du in diesem Haus? Die Bibel sagt ja immer Oikos, Haus zu Familie. Wie bleibst du in so einem Haus drin? Das sagt uns Psalm 23. Du salbst mein Haupt mit Öl. Das heißt, du sagst mir, wer ich bin. Du, ja, Könige wurden mit Öl gesalbt, Priester. Du gibst mir eine Berufung. Du legst etwas auf mein Leben drauf. Du sagst mir, ja, das Erziehungsziel. Du sagst mir, was du mal aus mir machen wirst. Und du schenkst mir voll ein. Du gibst mir das, was ich brauche. Ach, du gibst mir immer das richtige Wort Gottes. Nicht bloß mal aus der Losung, wo du denkst, wow, heute hat es mal gepasst. Aber gestern lag die Losung total daneben irgendwie, haben sie da nicht richtig gebetet, den Herrnhut. Ja, aber heute hat es mal gepasst. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und jetzt kommt's. Und ich werde bleiben, oh, ihr kennt das gut, im Haus des Herrn immer da. Ist das schön, ne? Luther ist doch schön an der Stelle. Ne? Also Psalm 23 in einer anderen Übersetzung geht gar nicht. Ne? Also das ist meine Generation, Entschuldigung. Ja? Ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Du wirst bleiben. Gott sagt zu dir, du wirst bleiben. Du musst einfach bloß bleiben. Bleibet in mir. Das ist unser Part. Die Beziehungsarbeit ist unser Part. Ja? Wie bleibe ich da drin? Ich bleibe im Haus, in der Familie. Was ist meine Familie? Da sagt die Bibel in Johannes 3, Vers 5, ab 5b, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, sagt Jesus zu Nikodemus, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er in das Reich Gottes nicht kommen. Also hier geht es darum, um diese erste Phase der Kindheit. Du wirst geboren aus Wasser und Geist. Was ist Wasser? Was ist Geist? Ist es vielleicht einfacher? Und dann, aus was wird man geboren? Der Heilige Geist. Ja? Der Heilige Geist ist ein Elternteil und das andere Wasser ist das Wasserbad des, Epheser zum Beispiel, des Wortes. Ja? Auch Petrus sagt, wiedergeboren aus dem Wort Gottes. Also es muss auch ein Elternteil sein. Wir haben das Wort Gottes und wir haben den Heiligen Geist. Das Wort Gottes ist mehr so, gibt die Rahmenbedingungen. Sag dir nicht, wen du heiraten sollst, sag dir nicht, welchen Beruf du ergreifen sollst, aber so die Rahmenbedingungen gibt es dir. Aber dann gibt es noch was, den Heiligen Geist, der redet dauernd zu dir. Und der kann dir auch dauernd ins Leben reinreden, ist aber auch da. Und gibt dir auch so dieses Bewusstsein der Nähe. Ich will nicht sagen Gefühl, Gefühl ist zu wenig. Das Bewusstsein der Nähe Gottes. So ein Bewusstsein der Nähe Gottes, ja, das ist so wichtig, mit sich zu tragen. Wenn du das nicht hast, dann fehlt dir echt was. Wenn du nicht dieses Bewusstsein hast, Gott ist in mir, er ist immer da, er ist mit mir, egal was ich mache. Ja, und Papa kriegt alles auch wieder gerade gebogen. Das ist eine ganz andere Lebenseinstellung als, oh, hoffentlich mache ich keinen Fehler. Bin ich jetzt auch im Weg des Herrn? Ich weiß nicht so richtig, was Gott soll. Ich habe jetzt gar keine Stimme vom Himmel gehört. Soll ich das machen oder soll ich das machen? Gott, ich muss mich in 5 Sekunden entscheiden. Wenn du jetzt nicht endlich was sagst, dann mache ich vielleicht das Falsche. Und sagt, hey, dann mach doch, ich krieg das alles hin. Bei Gott führen alle Wege, zwar nicht nach Rom, aber in den Himmel, zum Herzen Gottes, wenn du sie einfach in Liebe zu ihm und in Dankbarkeit zu ihm gehst. Dann führen irgendwie, er ist doch genial, er kriegt das doch hin, deine Wege. Er sagt dann nicht, wow, jetzt bist du falsch abgebogen. Ja? Hast du schon mal ein Navi erlebt, was zu dir sagt? Habe ich nicht gesagt, rechts abbiegen in 30 Metern? Jetzt bist du falsch abgebogen, jetzt sage ich aber nichts mehr. Ja, Route neu berechnet, blubblubblubblum, ja, in 40 Metern bitte jetzt links fahren. So ist Gott. Wir denken immer, Gott ist ein Navi und sagt, jetzt sage ich dir aber nicht mehr. Das Wort Gottes ist wie der Vater, ja, es gibt so ein bisschen Rahmenbedingungen, aber der Heilige Geist ist wie die Mutter. Wir kennen den aaronitischen Segen. Die Mutter ist immer da. Die gibt auch Körpergefühl. Wenn du kein Körpergefühl hast, dann stirbst du. Du kannst ernährt werden, haben sie ja schon in Rumänien in Kinderheimen mal ausprobiert. Ja, du kannst ernährt werden, alles zum Leben kriegen, aber keine Berührung, keine körperliche Zuwendung und stirbst. Und Du brauchst den Heiligen Geist, du brauchst diese körperliche Zuwendung, du brauchst dieses Spüren, wie Gott ist, sein Wesen spüren, ja, ihn riechen, die Babys riechen, die Mutti, ja, und wenn sie dann anfangen zu sprechen, Mam, 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 ja, dann denkt die Mutter, die sagen jetzt Mama, nee, die sagen eigentlich Mam, Mam, ne? Aber es ist ja selber im Prinzip dann, ja, aber es ist alles, von der Mutter kriege ich alles, von der Mutter werde ich gewindelt. Und dann, ja, dann guckt sie mir in die Augen, während sie mir die Windel, den Dreck wegmacht. Deine Sünden sind dir vergeben. Also, hä? Ja, es geht nicht um deine Sünden. Ja, natürlich bringst du die am Anfang zu Gott und dann auch merkst du immer wieder, ja, hier bin ich wieder reingefallen. Aber es geht darum, dass du wirklich diese Liebe Gottes, ja, die Vater-Mutter-Liebe Gottes aufsaugst. Dass du Gott so spürst, der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Das ist so richtig wie so eine Mutti, die beim Windeln auf das Baby guckt und scannt und eincremt, ja, und ganz viel Berührung hat und dann ein bisschen krabbelt. Ja, das ist, wenn Jesus mit Kindern zu tun hat, ist das euch mal aufgefallen, dann hat er nicht gesagt, jetzt muss ich ein Kreuz machen und sie segnen. Sei gesegnet. Oder irgendwas, ich lege meinen Namen auf dich. Nein, dann hat er sie geherzt, steht da bei Luther. Steht immer, Jesus herzte die Kinder. Nahm ein Kind, herzte es und stellte es hin. Ja, kamen Kinder, die Jünger haben es weggeschickt und Jesus nahm die auf den Schoß und hat sie geherzt. Hat sie durchgekitzelt, hochgeschmissen, wenn er durfte, wenn die Eltern nicht so ängstlich waren. Ja, also, das ist Jesus. Du musst dieses Körperliche, auch dieses Empfinden der Gegenwart Gottes. Der Mutti. Und das ist das Erste, was Menschen, die Leute, die hierher kommen, die haben nicht, also die ganz allerwenigsten sind Gottessucher, die so lange in der Bibel gelesen hatten, bis sie gesagt haben, ja, hier steht es geschrieben. Ja, vielleicht der Bibelraucher oder was weiß ich wer. Aber im Allgemeinen kommen Leute, die sagen, ich fühle mich hier so angenommen. Ich fühle hier so eine Atmosphäre. Ja, ich fühle mich so, ja, so liebevoll eingecremt. Ja? Und auch wenn ich die Windeln voll habe, irgendwie, das macht denen gar nichts aus. Oder sie wechseln sie mir sogar. Ja, das ist. Aber ich fühle da ja so viel Interaktion, so viel Mütterliche. Das ist das, was Menschen zu Gott als erstes bringen. Und dann kommt das Wort Gottes. Und das Wort Gottes sagt auch, was er alles nicht soll. Und dann kommt die Trotzphase. Und die Trotzphase ist wichtig, weil man eine eigene Persönlichkeit wird. Zuerst ist man verschmolzen, sozusagen, im Mutterleib ja sowieso. Und dann muss man merken, ich bin ja auch wer. Ja? Und dann kommt die Phase, will ich nicht. Ja? Kleine Kinder stampfen auf und wollen aber nicht das machen, was die Eltern sagen. Wenn sie die dann wieder überwunden haben, werden die bis sie 7 oder bis sie 10, nee, bis sie 12 sind, eigentlich, also bis zur Pubertät wieder ganz, ganz normale Menschen, die sehr lieb und nett sind. Aber die Phase ist nicht so einfach, weil sie da an die Anlage dürfen sie nicht gehen und die Bohrmaschine dürfen sie nicht einfach anmachen und das. Und du musst alles wegräumen, weil sie alles anfassen, was sie nicht dürfen. Ja, das ist auch nicht so schlimm. Weißt du, wenn du vollgetankt bist mit der Liebe Gottes, dann wirst du die Trotzphase auch überstehen. Wirst du überstehen, wenn Gott sagt, nein, das möchte ich jetzt mal nicht. Und dir so in die Augen guckt und dann sagst du, er mag mich nicht. Sag Gott, nein, ich mag das nicht, was du tust. Wir haben dieses Problem, Entschuldigung, wenn ich mich da so ein bisschen rein verquatsche, aber immer, je östlicher man kommt, desto mehr sind die Kulturen so indirekt. Ja? So, du musst alles gut verpacken, was du sagst, damit du nicht aneckst. Ja? Das ging uns ja auch schon so bei einem sogenannten Anschluss an den Westen. Ja? Als die ersten Wessis so kamen und die also knallhart gesagt haben, was ihnen nicht passt, hast du gesagt, die mögen mich nicht. Also dieses West-Ost-Gefälle haben wir selber schon erlebt. Da fehlt die Fähigkeit zu unterscheiden zwischen der Sache und der Beziehungsebene. Gott sagt, das sage ich dir einfach jetzt mal auf der Sachebene, das ist nicht gut. Ja, es ist nicht gut, dass du da reinfasst in den Betonmischer. Das ist nicht gut. Und du sagst dann nicht, der mag mich nicht, sondern weil du vollgetankt bist mit der Liebe Gottes, sagst du, du wirst schon deine Richtigkeit haben. Na gut. Oder vielleicht probierst du dann auch mal aus und merkst, das war es jetzt doch nicht. Aber Gott passt auch auf dich. Verstehst du? Du lernst, die Sachebene von der Beziehungsebene zu trennen. Aber nur, wenn du eine gute Kindheit hattest. Nur, wenn der Herr wirklich sein Angesicht über dich erhoben hat und dir gnädig war die ganze Zeit. Ja? Sein wenn du deinen Segen überall gespürt hast, richtig ganz tief, nachhaltig, innerlich, bis ganz in die Tiefen deines Herzens, dann kann Gott dich auch mal ganz scharf angucken und sagen, nein, das will ich nicht. Ja, ist gut, okay, aber er hat mich trotzdem lieb. Da ist David für mich so, ja. Mörder, Ehebrecher, Lügner, kommt der Prophet und sagt ihm das alles auf den Kopf zu. Ja, und er sagt, oh Herr, ich habe gesündigt und so weiter, geht, tut Buße. Und im selben Psalm sagt dieser David, und ich will die Übertreter deine Wege lehren. Also wenn irgendwas Hybris ist, ich weiß nicht, wie ihr die Bibel so lest, also wenn ich sowas lese, denke ich, der hat einen Knall. Der hat sie nicht mehr alle. Ich stelle mir das immer einfach so vor, ja, und sage, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass das in der Bibel steht. In demselben Psalm, David geht in sich und merkt, dass er Ehebrecher war, dass er gemordet hat und sagt, ja, ich bekenne das alles vor Gott. Und sagt er dann, und ich will die Übertreter deine Wege lehren. Ich hätte denen erstmal 5 Jahre Predigtverbot gegeben. Der will die Übertreter Gottes Wege lehren. Warum? Weil er weiß, er ist angenommen und geht sofort wieder in seine Berufung ein. Das ist nicht, dass er seine Sünde nicht erkennt, sondern dass er weiß, ich bin voll und ganz angenommen bei Gott. So ein Typ musst du werden, das ist so wichtig. Dann kann dir Gott auch mal sagen, nein, das will ich nicht. Das ist gut, okay, Gott, ich habe verstanden. Ohne, dass du an seiner Liebe zweifelst. Wer die Vaterschaftsschule nicht mitgemacht hat, aus dem wird nie ein gescheiter Christ. Ja, es ist so. Ich meine jetzt nicht die Vaterschaftsschule, die wir hier anbieten, aber sind einige in sich zusammengesunken und wollten sich gleich anmelden für die nächste. Aber dieses Nehmen und dieses Kindsein und einfach nur genießen die Liebe Gottes, wer das nicht mitgemacht hat, und wie gesagt, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Ihr werdet bleiben im Hause des Herrn immer da. Die Voraussetzung ist, dass man, wenn Gott voll einschenkt, wenn Gott das Haupt mit Öl salbt, dass man dann auch trinkt. Und sagt, ja, wie David, ich bin dazu da, die Übertreter Gottes Wege zu lehren. Und das ist meine Berufung. Ich gehe da immer wieder rein. Versteht ihr das? So wichtig, dass wir am Anfang uns voll tanken mit der Liebe Gottes. Und wenn da dein Tank nicht voll ist, dann ist das Allererste, was du tun musst. Nicht erstens, zweitens, drittens, das müsste ich alles noch ändern in meinem Leben. Das Allererste ist, einfach in Gottes Nähe kommen und sagen, Gott, betanke mich. Gott, ich brauche deine Liebe. Ich brauche deine Nähe. Dass du zum Vater rennst und sagst, ich brauche die Vaterliebe Gottes. Ohne die wird hier gar nichts. Nutze alle Möglichkeiten der Gemeinschaft. Bete in Sprachen, wenn du Auto fährst. Lies ein Wort Gottes, lies dir die da und unterstreich dir alles, wo es einfach darum geht, wie unendlich lieb dich der Vater hat. Das ist die Realität. Manche unterstreichen sich alles, was sie machen müssen. Ja? Die sind schon einfach, die wollen immer dann in die Jugendphase springen, die wollen den Bösen überwinden und rennen und machen und tun, ja, und unterstreichen sich alles, was sie machen müssten, ja, und wie sie das Reich Gottes aus, und dann lesen sie Strukturbücher, wie man das machen könnte, wie man das noch effektiver machen könnte und Gemeinde bauen und bla, die Gemeinde macht das noch besser. Ja? Und haben die Vaterliebe Gottes noch nicht. Manche wollen andere belehren und haben diese Vaterliebe Gottes nicht, wollen Väter sein im Glauben. Und sind noch nicht mal ordentliche Babys gewesen. Wenn du die Vaterliebe Gottes nicht hast, dann überstehst du die Trotzphase nicht, dann überstehst du die Pubertät nicht, dann überstehst du die Kampfphase nicht und wirst auch nie ein Vater sein. Deshalb das Allererste und Allerwichtigste ist, bleib in ihm. So wie ich immer Kind meiner Mutter bleibe, auch wenn sie jetzt schon im Himmel ist, so bleibt er auch immer Kind des Vaters. Jesus hat uns das vorgemacht und sagt, ich bleibe in dir, komm du in mich. Diese Verbindung ist einmalig. Wir wollen jetzt das Abendmahl miteinander feiern. Ihr kennt das wieder auf der Seite vom Kindergarten, ja, das lässt sich gut merken. Da ist der Saft, auf der anderen Seite ist der Wein. Und wir wollen es einfach nehmen in einer Weise, dass wir sagen, ja, ich möchte wirklich das Genießen, dass Jesus sagt, ich will alles für dich tun. Und ich möchte einfach bloß das jetzt als Ausdruck seiner Liebe, dass er in mich hineinkommt. Ich möchte ihm diese Zeiten, diese intensivsten Zeiten, die möchte ich jetzt haben. Ich möchte so eine intensive Zeit mit ihm haben. In der Nacht, als Jesus verraten wurde, da hat er das Brot genommen, hat es gebrochen und hat gesagt, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wurde. Und den Kelch nach dem Mahl sagt, das ist der neue Bund, das neue Testament, das ist was ganz Neues. Hier geht es nicht mehr darum, bloß alle Regeln zu befolgen, alles richtig zu machen. Das kannst du in jeder Religion. Nein, das ist das Blut, was für dich, für deine Sünden vergossen wurde, damit du Kind sein kannst. Und ich wechsle dir auch immer wieder die Windeln, damit du Kind sein kannst. Sei einfach für mich da. Lieb mich, so wie ich dich liebe. Amen.